Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2018. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird im Anschluss an die Konferenz auf allianz.com zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle übergebe ich das Wort an Herrn Christian Groß. Bitte schön.
Ja, guten Morgen und willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie zum Quartalscall, zur Vorstellung der Quartalszahlen und der Zahlen des ersten Halbjahres. Wie üblich wird Sie unser Finanzvorstand Giulio Terzariol durch die Zahlen führen und danach haben wir die Fragen- und Antwortenrunde.
Giulio? Perfekt, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, Ihnen heute die Zahlen für das zweite Quartal präsentieren zu dürfen. Aber bevor wir in die Quartalszahlen einsteigen, haben wir auf Seite 3 einen Überblick für die ersten 6 Monate des Jahres. So, wenn wir auf Seite 3 gehen, zur Halbzeit sind wir mit der Erreichung unserer Ziele für das gesamte Jahr 2018 gut unterwegs. Der gesamte Umsatz ist um 5% gestiegen, mehr als 5% gestiegen, und alle Segmente haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Der operative Gewinn liegt bei ungefähr 5,8 Milliarden Euro und das ist mehr oder weniger stabil auf dem Vorjahreniveau. Auch wie Sie wissen, unsere Prognose für das Jahr ist 11,1 Milliarden. So, wenn man die 11,1 Milliarden geteilt durch 2 macht, das wäre knapp über 5,5 Milliarden. Das bedeutet, mit 5,8 Milliarden liegen wir schon deutlich über den Midpoint bis Juni. Dann, wenn wir die operativen Kennzahlen anschauen, wie Combined Ratio, neue Geschäftsmarge und auch die Kostenertragsquote, alle Kennzahlen haben sich verbessert. Insbesondere bei der Combined Ratio haben wir eine Verbesserung von 20 Basispunkte erreicht. Und da sowohl wir in den ersten 6 Monaten von 2018 mehr Naturkatastrophen gehabt haben als im Vorjahr. Der Jahresüberschuss ist auf dem Niveau von dem Vorjahr und der Gewinn pro Aktie ist um 5% gestiegen. So insgesamt per Mitte des Jahres, denke ich, wir haben ein sehr gutes Bild. Und wie gesagt, wir sind gut unterwegs, um unsere Ziele für das Jahr zu erreichen. Wenn wir jetzt zur Seite 5 gehen, da zeigen wir die Kennzahlen für das zweite Quartal. Der gesamte Umsatz ist auch im zweiten Quartal gut gewachsen. Intern berechnet haben wir eine Wachstumsrate von über 6% und wieder alle Segmente auch im zweiten Quartal haben zu dieser positiven Entwicklung beigetragen. Der operative Gewinn ist um 2% gestiegen. Bereinigt um Wechselkurseffekte wäre die Wachstumsrate sogar 6% gewesen. Und die Wachstumsrate von dem operativen Gewinn war insbesondere von Asset Management getrieben. Dann der Jahresüberschuss ist um ungefähr 100 Millionen zurückgegangen. Grund dafür ist die antizipierte Belastung aus der Veräußerung eines Teils unseres Lebensversicherungsportfolio in Taiwan. Bereinigt um diese Belastung wäre der Jahresüberschuss gestiegen. So, wir hätten ein Pluszeichen verzeichnet. Noch zu vermerken, der Steuersatz ist ungefähr 2% niedriger verglichen zum Vorjahr. Das ist von der US-Steuerreform getrieben. Aber diese positive Entwicklung wurde im zweiten Quartal von negativen Wechselkurseffekten kompensiert. So im Grunde genommen bessere Steuersatz, aber negative Auswirkungen aus den Wechselkursen. Die 2 Effekte waren sogar leicht negativ. Dann haben wir die Auswirkung aus der Transaktion Taiwan. Wenn wir für alle diese Effekte, die Zahlen bereinigen, da wurden wir ein Wachstum von Jahresüberschuss von ungefähr 5%. Auf Seite 7 kommen wir zu der Entwicklung von unserem Eigenkapital und von unserer Solvenzquote. Das Eigenkapital ist im Quartal um 3 Milliarden zurückgegangen. Das war von den Auszahlungen wegen Dividenden und Buybacks getrieben. Das Quartalüberschuss von 1,9 Milliarden ist natürlicherweise in die Berechnung reingeflossen, aber das wurde teilweise von dem Rückgang des unrealisierten Gewinne aus festverzinslichen Wertpapieren kompensiert. Die Solvenzquote ist um 5% auf 230% gestiegen. Wenn wir den Effekt des im Juli angekündigten Aktienrückkaufprogramms berücksichtigen würden, dann würde die Solvenzquote bei 227% liegen. So auch bereinigt und diese neue Buyback haben wir eine Steigerung der Solvenzquote um circa 2 Prozentpunkte. Auf Seite 9 zeigen wir wie immer den Wasserfall mit der Entwicklung der Solvenzquote. Es gab im Quartal keine Modelländerungen oder auch keine Änderungen wegen regulatorischer Anpassungen. Der Beitrag aus der Geschäftsentwicklung war mit 8% mehr oder weniger auf dem Niveau, das wir auch in den Vorquartalen gesehen haben. Die Marktbewegungen waren in Summe neutral und das, obwohl wir in Italien eine Krise, wenn man will, von den Kreditspreads gehabt haben. Bei dem Kapitalmanagement haben wir die Auswirkung von den zukünftigen Dividenden, die wir schon jetzt pro Rate abziehen müssen. Das hat einen Einfluss von minus 3% so bereinigt und dieser Einfluss wäre eigentlich der Beitrag von dem Kapitalmanagement leicht positiv und das ist auf die Transaktion in Taiwan zurückzuführen. So, insgesamt, es gab eigentlich keine große Bewegungen im Quartal, so wenn man will, war relativ langweilig und die Solvenzquote liegt, wie gesagt, auf einem sehr guten Niveau. Und jetzt würde ich gerne in die Segmenten einsteigen. Auf Seite 11 zeigen wir die Wachstumsrate für den Schadenunfallsegment. Insgesamt war das interne Wachstum im zweiten Quartal ganz stark mit 7% Rate. Es gibt auch eine gewisse Saisonalität. So wie Sie sehen können, unten bei AGCS war die Wachstumsrate mit 19% klarerweise auch von Saisonalität geprägt. Auch bei Ole Hermes Kreditversicherung gab es eine gewisse Saisonalität. Aber auch wenn wir um diese Saisonalität oder Sondereffekte die Zahlen bereinigen, hätten wir eine Wachstumsrate für das Quartal von über 5% erreicht. Hervorheben möchte ich dann Deutschland, wo wir eine Wachstumsrate von über 4% erreicht haben. Das gilt für das Quartal, aber das gilt auch für die 6 Monate Betrachtung. In Italien haben wir ein Pluszeichen verzeichnet. Das war seit Jahren oder viele Quartale nicht mehr der Fall. Und ansonsten würde ich sagen, der Verlauf bei der anderen Gesellschaften war mehr oder weniger wie erwartet. Und wie vorher gesagt, bei EGCS gibt es eine gewisse Saisonalität. Aber auch wenn wir die Zahlen für EGCS um diese Saisonalität bereinigen, wäre die Wachstumsrate ganz gut bei 9% gewesen. Und bei Credit Insurance hätten wir eine Wachstumsrate von ungefähr 4%. Dann, das ist auch sehr wichtig, wenn wir an der rechten Seite das Momentum angucken. Insgesamt haben wir ein Umfeld, das ist entweder positiv oder stabil. Das spricht eigentlich gut für die Aussichten für die nächsten Monate und auch für die nächste mindestens für 2019. So was Wachstumsrate angeht, ich glaube, haben wir ein gutes Bild für Schadenunfall, eigentlich ein sehr starkes Bild für Schadenunfall. Auf Seite 13 zeigen wir die Entwicklung des operativen Gewinns. Das Kapitalanlageergebnis hat den leichten Rückgang des versicherungstechnischen Ergebnisses mehr als kompensiert. Die Verschlechterung des versicherungstechnischen Ergebnisses ist auf einen leichten Einstieg der Combined Ratio zurückzuführen. Und verantwortlich dafür ist die größere Belastung aus Naturkatastrophen. Die waren im Vorjahr besonders niedrig ausgefallen. In diesem Quartal sind die auch nicht besonders hoch gewesen eigentlich. Mit 1,3 ist nicht so eine große Belastung, aber trotzdem mehr als was wir im Vorjahr gehabt haben. Noch dazu müssen wir aber vermerken, in diesem Quartal haben wir eine höhere Belastung aus sogenannten wetterbedingten Schäden. So, die sind nicht wirklich Naturkatastrophen, aber die sind trotzdem, sagen wir so, signifikante Ereignisse. Und dann haben wir auch eine größere Belastung als Großschäden verglichen zum Vorjahr. Die Kostenquote ist mit 27,8 sehr gut. In den 6 Monate Betrachtung liegt die Kostenquote bei 28%. Ziel für das Jahr ist 28,4, so bis Jahresmitte liegen wir eigentlich ganz gut unterwegs, um dieses Ziel bis Jahresende zu erreichen oder sogar ein bisschen besser da zu stehen. Ich glaube, die Auffrage hier ist, erreichen wir bis Jahresende unser Ziel von einer Combined Ratio von 94. Wir liegen, wie Sie gesehen haben, per Juni bei 94,4. Meine Antwort wäre ja, wir können das Ziel von 94 für das Jahr erreichen. Wenn wir uns die Entwicklung der Basisschadenquote angucken, da sehen wir eine Verbesserung. Wir sehen eine Verbesserung, wenn wir die Basisschadenquote von 2018 angucken, verglichen zu 2017. Aber wir sehen auch eine Verbesserung, wenn wir das zweite Quartal mit dem ersten Quartal 2018 vergleichen. So, falls wir eine normale Naturkatastrophe-Tätigkeit haben und wenn wir keine abnormale Belastung aus Großschäden in der zweiten Jahreshälfte haben, da sollten wir die 94% erreichen können. Und jetzt auf Seite 15 zeigen wir die Entwicklung des operativen Gewinns und Combined Ratio für die ausgewählten Einheiten. Ich konzentriere mich auf die sogenannten, so wenn man will, auffällige Zahlen. In Frankreich haben wir einen Rückgang von 45% von dem operativen Gewinn. Das ist von Volatilität geprägt, im Sinne von höheren Naturkatastrophen, wetterbedingte Schäden und auch Großschäden. In Australien haben wir eine große Steigerung des Gewinns. Das ist auf ein gutes Entwicklungsergebnis zurückzuführen. In Spanien mit 40% plus in Operating Profit haben wir die Auswirkung von einer verbesserten Combined Ratio. In dem Vereinigten Königreich die 23,6% Steigerung, die kommen aus der LV-Transaktion. Wir kriegen Erträge aus der LV-Transaktion und auch wir haben eine Verbesserung der Combined Ratio. Und dann Türkei. Verlauf scheint negativ zu sein, in Euro umgerechnet, aber in lokale Währung wäre noch ein Plus und der GCS wurde von Großschäden belastet. Insgesamt ist der operative Gewinn auf dem Vorjahresniveau sogar ein bisschen höher und auch wenn man die 1,4, fast 5 Millionen nimmt und annualisiert, das ist über unsere Outlook für das gesamte Jahr. Seite 17, das Kapitalanlageergebnis ist um 15 Millionen gestiegen. Hauptgrund dafür sind gestiegene Erträge aus Aktien. Es gibt auch einige Sondereffekte, aber für den Fall auch bereinigt um diese kleinen Sondereffekte hätten wir eine Steigerung des Kapitalanlageergebnisses beschafft. Noch wichtiger ist die Entwicklung von der Current Yield oder die laufende Rendite aus festverzinslichen Wertpapieren. Das ist um 2 Basispunkte gestiegen und da haben wir auch ein paar kleine Sondereffekte bereinigt und die Sondereffekte wäre auf jeden Fall stabil gewesen. Und das ist eine gute Entwicklung. Bis jetzt haben wir immer eine Senkung von dieser laufenden Rendite gesehen. So wir müssen einfach beobachten, wie das sich weiterhin in den nächsten Quartalen entwickelt. Aber nach vielen Jahren haben wir für das erste Mal keine Senkung von dieser KPI gesehen. Dann kommen wir jetzt zur Lebensversicherung auf Seite 19. Wir haben drei Ziele, was die neue Produktion in der Lebensversicherung angeht. Einmal wollen wir, dass 80% von unserem Neugeschäft in sogenannte bevorzugte Produkte ist. Und im zweiten Quartal 2018 waren wir bei 81%, so das Ziel haben wir auch im zweiten Quartal erreicht. Das zweite Ziel ist, dass wir eine Neugeschäftsmarge von über 3% erreichen. Im zweiten Quartal liegen wir bei 3,5%, so das haben wir auch erreicht. Und dann wollen wir auch wachsen. Und wenn Sie sehen, ganz unten rechts, die Wachstumsrate war 3% für das Quartal. Bereinigt um Wechselkurseffekte wäre die Wachstumsrate fast 5% gewesen. Da muss man aber auch sagen, dass die schwere Arbeit hat eher die Allianz Leben in Deutschland geleistet. Die sind mit 22% gewachsen und das hat den ganzen Segment unterstützt. Ansonsten haben wir in einigen Ländern eher eine Reduktion von der Produktion gesehen und das wie in Italien und Benelux und das hat mit einer Reduktion der Produktion von fondsgebundenen Lebensversicherungen zu tun. Seite 21, da können Sie die Entwicklung des operativen Gewinns sehen. Der ist um 50 Millionen zurückgegangen. Von diesen 50 Millionen Rückgang, 30 Millionen stammen aus Wechselkurseffekten. Insgesamt ist ungefähr 1,1 Milliarden operativen Gewinn. Liegt die Performance von Lebensversicherung im Rahmen von unseren Erwartungen. Unsere Prognose für das Jahr ist 4,2. Wenn man 4,2 geteilt durch 4 macht, man bekommt 1 Milliarde 50 Millionen. So mit 1 Milliarde 75 Millionen liegen wir im Rahmen von unserer Erwartung für die Performance in einem Quartal. Auf Seite 23 zeigen wir den Neugeschäftswert, Neugeschäftsmarge und operativen Gewinn für die größeren Einheiten. Der Neugeschäftswert liegt im Quartal bei ungefähr 500 Millionen und der ist um 5% über den Vorjahr gelegen. Die Steigerung des Neugeschäftswertes ist im Grunde genommen auf die Steigerung der Produktion zurückzuführen. Die Marge ist um 10 Basispunkte gestiegen, so mehr oder weniger flach auf dem Vorjahrniveau. Aber die Erhöhung der Produktion hat zu einer Erhöhung des Neugeschäftswertes geführt. Bei den OP haben wir in Deutschland und in den USA einen Rückgang. Ich würde sagen, es ist auch eine Normalisierung. In den USA hatten wir im Vorjahr ganz günstige Bedingungen, insbesondere in Variable Annuity, weil die Volatilität so niedrig war. Dieses Jahr ist die Volatilität eher höher, hoch oder mindestens nicht so niedrig. So, das ist eher eine Normalisierung, aber die Zahlen von Allianz Leben sind eigentlich für das zweite Quartal im Plan. Und dann haben wir auch diverse Kurseffekte natürlicherweise in den USA. In Allianz Leben, es geht auch um eine gewisse Normalisierung oder Saisonalität. Wichtig ist, wenn man die Zahlen von Allianz Leben nimmt für die 6 Monate, da sehen wir ein Wachstum des operativen Gewinns um 3%. So, wieder die Nachricht da ist, es läuft alles im Quartal planmäßig und wie wir erwartet hätten. Auf Seite 25, da kommen wir zur Marge aus Kapitalanlage. Die Marge aus Kapitalanlage ist um 2 Basispunkte zurückgegangen, verglichen zu dem zweiten Quartal 2017. Wenn Sie die Tabelle angucken, die Bruttomarge, das wäre die Gross Investment Margin, so die Bruttomarge ist stabil geblieben, auf dem Niveau von 57 Basispunkte. Aber im Quartal haben wir eine höhere Beteiligung von Versicherungsnehmern. Jetzt, wenn wir unsere Erwartung für die Kapitalanlagemarge nehmen, wir würden erwarten, dass wir annualisiert betrachtet bei einer Spanne zwischen 90 und 95 Basispunkte liegen. Mit 22 Basispunkte liegen wir annualisiert bei 88 Basispunkte, so das wäre ein bisschen weniger als die Spanne, die wir uns vorgegeben haben. Aber da müssen Sie auch sehen, dass wir keine Harvesting im zweiten Quartal im Grunde genommen gehabt haben. Wenn wir nur ein bisschen mehr Harvesting hätten, wie wir in der Regel auch bis Jahresende haben, da würden wir auch dementsprechend eine Margenskapitalanlage sehen, die im Rahmen von unseren Erwartungen liegt. Und mit dem würde ich jetzt zu Asset Management Segment gehen. Wir haben Seite 27, wir haben fast 2 Billionen verwaltetes Vermögen erreicht. Und das berücksichtigt auch das für unsere Tochtergesellschaften verwaltete Vermögen. So, wir sind im Grunde genommen bei der Marke von 2 Billionen. Und das ist das höchste Niveau in der Geschichte von Allianz. So, das macht uns eigentlich sehr, sehr stolz, dass wir diese Marke im Grunde genommen erreicht haben. Jetzt, wenn wir die Entwicklung im Quartal für dritte verwaltete Vermögen anschauen, da sehen wir eine Wachstumsrate von ungefähr 2,2 bis 3%. Die ist aber hauptsächlich auf Wechselkurseffekte zurückzuführen. Ansonsten, wie Sie sehen, waren die Netto-Mittelzuflüsse eigentlich negativ, mit 1 Milliarde bei AGI und mit 8 Milliarde bei PIMCO. Da gab es bestimmt eine gewisse Volatilität im Quartal, aber man muss auch Folgendes berücksichtigen: In der Gesamtjahresbetrachtung haben wir noch Netto Mittelzuflüsse, zum Beispiel bei PIMCO liegen wir bei 11 Milliarden. Man muss auch berücksichtigen, dass PIMCO hat sowohl im Juni als auch im Juli positive Netto-Mittelzuflüsse gehabt. Und dann noch ein Thema ist die Marge aus den Zuflüssen. Ist höher als die Marge, die wir verlieren bei der Abflüsse. So netto eigentlich für unsere Erträge ist die Bewegung nicht eine Belastung. Und das sehen wir auch, wenn wir auf Seite 29 gehen, dass unsere Erträge insgesamt sich gut entwickelt haben. In dem Fall von PIMCO haben wir eine Wachstumsrate intern berechnet von 7,5. Und in dem Fall von AGI eine Wachstum von 3,3. Aber das Thema ist im Besonderen, dass die Fee-Marge gestiegen ist. Wenn wir den Segment nehmen, die Fee-Marge war 39,9 Basispunkte im Vorjahr und jetzt liegen wir bei 41 Basispunkte. So, das ist eine sehr gute Entwicklung und das ist am Ende, was auch zählt für die Performance des Segments. Jetzt auf Seite 31, Sie können sehen, was passiert, wenn die Assets under Management steigen, wenn die Marge steigt und wenn die Kostenertragsquote runtergeht, dann klarerweise steigt der operative Gewinn. Und in dem Fall ist der operative Gewinn bereinigt um Wechselkurseffekte um fast 20% gestiegen. So, insgesamt läuft die Operating Performance in Asset Management sehr gut und das, obwohl wir gewisse Unsicherheiten an den Kapitalmärkten in den zweiten Quartal oder auch in den 6 Monaten Betrachtung hatten. Seite 33 ist aus meiner Sicht nicht wirklich Nennenswertes zu sagen, so da würde ich direkt auf Seite 35 gehen, wo wir die Entwicklung der nicht operativen Positionen zeigen. Insgesamt gibt es keine große Veränderung verglichen zu der Vorperiode. nur bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gibt es eine negative Abweichung von ungefähr 220 Millionen. Und das ist die Transaktion aus Taiwan, die wir vorher angesprochen haben. Ansonsten, der Steuersatz liegt ungefähr 2% besser als im Vorjahr. Und mit 26% liegt der Steuersatz auf dem unteren Ende unserer Erwartung. Wir haben in Spanien zwischen 26% und 28% als Erwartung angegeben. Und so, jetzt kommen wir auf Seite 37, wo wir den Überblick für unsere Erneuerungsagenda zeigen. Bezüglich des Gewinns pro Aktien, abgesehen von dem Eintreten von außergewöhnlichen Ereignissen wie riesengroßen Katastrophen oder große Bewegungen auf den Kapitalmärkten, sollten wir das Ziel ohne große Probleme erreichen. Bei der Eigenkapitalrendite, das Ziel von 13% ist auch erreichbar, aber hier gibt es eine Leistungssicherheit, aber ich spreche da wirklich vom Basispunkt. Im Normalverlauf werden wir die 13% erreichen sollte, und wenn wir das nicht erreichen sollten, man spricht hier von Basispunkt und nicht von einer nennenswerten Abweichung. Bei den Combined Ratio, wie gesagt, wir halten fest, dass wir diese 94-Marke noch erreichen können. Und dann bei der Eigenkapitalrendite in Lebenskranken, wir liegen jetzt bei 93% im Sinne von Anzahl des Kapitals, das eine Rendite von über 10% hat. Bis Jahresende sollten wir über 95% sein. Neugeschäftsmarge werden wir sicherlich 3% erreichen. Und vielleicht nur ein letzter Kommentar zu den NPS. Wir sind jetzt bei 60%. Zielsetzung ist 75%. Unsere Prognose ist, dass wir bis Jahresende bei 70%, vielleicht ein bisschen über 70% landen. Wir werden nicht so ganz vielleicht die 75% erreichen, aber mit 70% plus Erreichung würden wir sagen, wir haben eine sehr starke Performance hingelegt, weil vor 3 Jahren waren wir sogar unter, wenn man richtig berechnet, unter 50%. So, die Verbesserung ist deutlich. So, insgesamt erwarten wir, dass wir gut abschneiden werden. So, Fazit, wir haben ein gutes Quartal hinter uns, wir haben auch gute Halbjahresergebnisse. Ich denke, wir sind gut positioniert für die zweite Jahreshälfte, so wir sind zuversichtlich für die zweite Jahreshälfte. Und jetzt würde ich gerne Ihre Frage annehmen.
Vielen Dank. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Stern-Taste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Und nochmal einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte die Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen jetzt unsere erste Frage von Michael Flemig von Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Terterjol und guten Morgen, Herr Groß. Ich habe 3 Fragen insgesamt. Erstens zu den 3-Jahres-Zielen und dann zweitens zu den Direktversicherung und drittens zu dem Volumensanstieg in der Sachversicherung. Zu den 3-Jahres-Zielen, Sie sind ja auch zuversichtlich, was das Wachstum des Ergebnisses pro Aktie anbelangt. Das ist ja dieses Jahr tatsächlich deutlich über den 5%, aber meinem Verständnis nach ist das ja ein Durchschnittswert über die 3 Jahre. Und da müsste in der zweiten Jahreshälfte, wenn ich das richtig verstehe, doch noch ein deutlicher Schub kommen, ist der tatsächlich zu erwarten. Zweite Frage, auf der Hauptversammlung hatte der Herr Bäte angekündigt, es werde einen Direktversicherer geben bei der Allianz. Wie weit sind denn da die Vorbereitungen? Und die dritte Frage, Sie hatten auf die Sondereffekte hingewiesen, was den Anstieg in der Sachversicherung anbelangt. AGCS um 17% plus, das geht wohl auf Allianz Risk Transfer zurück. Was gab es denn da für einen Sondereffekt oder Saisonalität? Dankeschön.
Ja, so, wir starten mit dem Gewinn pro Aktien. Die 6,8% ist sowieso berechnet, wir machen eine Annualisierung von unserer Ergebnis nach 6 Monaten und das ist sowieso berechnet bezogen auf den Standpunkt 2015. So, ich würde sogar sagen, eigentlich, wir müssen in der zweiten Jahreshälfte, wir können in der zweiten Jahreshälfte weniger Jahresüberschuss haben als in der ersten Jahreshälfte und wir würden trotzdem die 5% erreichen. So, wir sind eher besser positioniert. So, in dem Sinne, das ist kein Thema, Sie müssen auch berücksichtigen, auf jeden Fall, das Aktienrückkaufprogramm, das wir gemacht haben, das wird uns sowieso weiterhelfen, aber das ist sowieso nicht wichtig, um diese 5% zu erreichen. Bei der Direktversicherung, da sind wir gerade jetzt in dem Prozess, die Aufbau von dieser Direktversicherung zu machen. So, wir werden eher im November mehr Aussagen machen können, aber wir arbeiten ganz fleißig gerade jetzt an die Aufsetzung von dieser Direktversicherung. Und dann bei den Sondereffekten von ART, im Grunde genommen ist Fronting-Geschäft, so das geht sowieso weg von den verdienten Beiträgen. Und das sehen wir mehr oder weniger immer wieder, dass wir diese Saisonalität haben. Das ist wichtig, wenn Sie die Wachstumsrate von AGCS auch bereinigt um ART betrachten. Da liegen wir bei 9% und das ist eine gesunde Wachstumsrate. Das kommt aus Midcorp in USA, das kommt aus Property, so Gewerbe, Sachversicherung in Europa und in den USA. So, wir sehen eine gute Entwicklung, was die Produktion bei AGCS angeht.
Dankeschön.
Bitte.
Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage von Alexander Hübner von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Tezariol. Ich hätte nur 2 Fragen und die eine, vielleicht können Sie uns irgendwie rechnerisch sagen, welchen Einfluss die Aktienrückkaufprogramme, also das abgeschlossene und das neue, auf Ihre Eigenkapitalrendite haben. Sieht ja fast so aus, als würden Sie die 13% vor allem deswegen schaffen, nachdem Sie ja im Frühjahr noch ein bisschen skeptischer waren dazu. Und die zweite Frage, Sie sind ja mit Ihrer Prognose immer noch in dieser Spanne 11,1 plus minus 500 Millionen Euro. Wäre es jetzt nicht eigentlich schon an der Zeit zu sagen, naja, also so wie es jetzt aussieht, schaffen wir höchstwahrscheinlich die obere Hälfte, zumindest. Die Analysten gehen ja auch schon, glaube im Schnitt sind sie bei 11,5 Milliarden.
Ja, ich starte mit der ersten Frage. So eine Buyback von 1 Milliarde macht, wenn wir im Laufe des Jahres das Buyback machen, macht für die Eigenkapitalrendite ungefähr 10 Basispunkte und für die Earnings per Share macht es ungefähr 0,1. Aber das hilft, by the way, für die Eigenkapitalrendite, aber das ist nicht der Grund, weil wir das Aktienrückkaufprogramm gemacht haben. Und ich möchte auch sagen, im ersten Quartal habe ich gesagt, wir werden nicht so viel hinkommen, aber ich bin auch sehr genau. So, ich habe echt um Basispunkte mich bezogen. Und was hat sich geändert? Es hat nicht so viel geändert, aber wir haben wieder ein gutes Quartal hinter uns. So, klarerweise, jedes Mal, dass wir ein gutes Quartal hinter uns haben, da ist unsere Zuverlässigkeit noch stärker. Und das betrifft die Eigenkapitalrendite. So, ich glaube, die 13% sind erreichbar. Und falls wir das nicht erreichen würden, das geht um Basispunkte. Und das Aktienrückkaufprogramm wurde nicht eingeleitet, damit wir die 13% erreichen. Was die Prognose angeht für das Jahr, ich würde auch so sagen, falls wir normale Naturkatastrophen haben in der zweiten Jahreshälfte und auch keine große Belastung aus Großschäden und falls die Kapitalmärkte sich normal entwickeln, da sollte man erwarten, dass wir in der oberen Hälfte von unserer Prognose erreichen. Aber wie immer, es gibt noch im Grunde genommen 5 Monate. Und wir haben letztes Jahr gesehen, was passiert ist. Wir haben in September, Oktober, erhebliche, insbesondere September, erhebliche Naturkatastrophen gehabt und deswegen sind wir ein bisschen vorsichtig, aber wenn wir einen normalen Verlauf annehmen, da sollten wir ganz gute Ergebnisse bis Jahresende haben.
Danke.
Nächste Frage bitte.
Vielen Dank. Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage. Die kommt von Mirko Reipka von Plato Brief. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hätte zwei Fragen. Herr Terzariol, zum einen wüsste ich ganz gerne, wie Sie den Netto-Mittelabfluss bei PIMCO erklären, auch wenn die Ergebnisse unter anderem dank Dollar-Effekt ganz gut sind. Eigentlich müsste das Umfeld für PIMCO ja im Moment auch ganz gut sein. Warum fließt dort Geld ab oder floss dort Geld ab? Sie sagen, es hat sich ja wieder verbessert. Und eine zweite Frage, diese Portfoliobereinigung in Taiwan, warum gab es diese Belastung von 220 Millionen und sind da weitere Bereinigungen in Ihrem Portfolio geplant, die eventuell ähnliche Auswirkungen haben könnten?
Ja, so was PIMCO angeht, eigentlich bei PIMCO, wir haben diese Abflüsse von 8 Milliarden im Quartal gehabt. Von den 8 Milliarden, 7 war ein großes Mandat. Und das war auch ein Mandat, das ganz kleine Firmage hatte. Ich weiß es nicht, ob Sie sich daran erinnern, aber im Vorjahr hatten wir 20 Milliarden Mandate gekriegt und wir hatten auch gesagt, das war ein Mandat mit niedrigen Fees und das ist jetzt zurückgegangen. So, bereinigt um dieses Mandat war die Entwicklung bei PIMCO eher flach und wie ich vorher gesagt habe, im Juni, Juli sehen wir wieder Zuflüsse. So in dem Sinne, die Entwicklung ist eigentlich ganz gut. Man muss aber auch sagen, es gab eine gewisse Unsicherheit und es gibt wahrscheinlich noch eine gewisse Unsicherheit in den USA wegen oder allgemein wegen steigenden Zinsen. So, das kann ein bisschen Volatilität verursachen und potenziell auch eine Belastung. Aber wie gesagt, bei PIMCO läuft die Situation momentan sehr, sehr gut. Für die Transaktion in Taiwan, wir haben eine Transaktion in Taiwan, die 200 Millionen Verlust kommt aus dem Unterschied zwischen dem Buchwert, den wir hatten und wie viel und was wurde am Ende an den Käufer übertragen. Das war ein verlustbringendes Geschäft und deswegen, wenn man ein verlustbringendes Geschäft verkauft, da verbucht man auch einen Verlust. Und dann, wie immer, es kommt darauf an, in welcher Rechnungslegung man sich die Zahlen anguckt. Zum Beispiel in IFRS haben wir einen Verlust verbucht, aber für Solvency II war eigentlich ein Ertrag. Aber der Grund war, das Geschäft war eine Belastung für unsere Ergebnisse, so das war auch nicht strategisch und so wir haben uns von diesem Geschäft getrennt. Was andere Transaktionen angeht, ich würde nicht ausschließen, dass wir für einige Portfolien, einige Länder außerhalb Deutschland auf jeden Fall, dass wir in der Zukunft Transaktionen in der Richtung machen könnten.
Ja.
Ja, außerhalb Deutschland, ja. Außerhalb Deutschland.
Okay.
Wir gucken uns an und dann wir rechnen, ob das ökonomisch sinnvoll ist oder nicht. Und wenn wir denken, es ist ökonomisch sinnvoll, würden wir sicherlich weitere Transaktionen machen. Sie können auch denken, wir haben vor 2-3 Jahren Korea gemacht. So da, wenn wir gute Gelegenheiten haben, werden wir solche Transaktionen weiter betätigen.
Dankeschön.
So, wir nehmen uns jetzt unsere nächste Frage. Die kommt von Herbert Fromme von der SZ. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Nachfrage zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben jetzt gesagt, dass der Verkauf von weiteren Lebensversicherern außerhalb Deutschlands sehr womöglich ist. Habe ich das richtig verstanden? Zwei weitere Fragen. Die Entwicklung der Schadenkostenquote in Combined Ratio, die nicht so gut war, da beziehen Sie sich auf wetterbezogene Schäden. Das ist ja eine neue Kategorie bei Ihnen. Bisher war ja immer Naturkatastrophen und sozusagen Normalladung. Jetzt kommt die Wetterschäden. Was sind das für Schäden? Und gab es auch große Schäden aus dem Industriebereich? Und in dem Zusammenhang habe ich eine Formulierung gefunden auf Seite 5 Ihres Halbjahresberichts, die mich verwirrt hat. Da schreiben Sie, lässt man Naturkatastrophen unberücksichtigt, so verbesserte sich unsere auf den der Schaden ja bezogene Schadenquote auf 67,8%. Dann sagen Sie, Hauptgrund waren Rentabilitätssteigerungen im gesamten Allianzkonzern. Also Sie haben sich Rentabilitätssteigerungen, die Schadenquote gesenkt. Wie geht das?
Ja, okay, starten wir mit der ersten Frage. Das war, ob ich gesagt habe, dass außerhalb Deutschland können wir Lebensversicherungsportfolio veräußern. Ja, die Antwort ist potenziell ja. Wir haben das gemacht in der Vergangenheit und würde das nicht ausschließen für die Zukunft. Unsere Lösung, die wir präferieren würden, es wäre immer eher Rückversicherungslösungen, weil da sind wir noch auf jeden Fall verantwortlich für die Solvabilität gegenüber unseren Kunden und auch für den Service. Aber das wäre die präferierte Lösung, aber wir könnten auch potenziell veräußern. Das gesagt, wir haben gerade jetzt keine konkreten Pläne, aber da wir über die Zukunft reden, möchte ich klar sein, das könnte sein, dass wir weiterhin Maßnahmen machen. Bei dem Thema von der wetterbedingten Schäden, das ist keine neue Definition. Wir haben immer eigentlich intern und auch in der Kommunikation, mindestens, ich glaube, in den Kommentaren, immer getrennt zwischen Naturkatastrophe und wetterbedingten Schäden. Der Unterschied zwischen Naturkatastrophe und wetterbedingten Schäden ist der Ausmaß. Damit wir ein Ereignis als Naturkatastrophe einstufen, muss die Belastung auf Gruppeebene mindestens 20 Millionen. Das bedeutet, wenn wir ein Ereignis hätten mit 18 Millionen, das wurde nicht als Naturkatastrophe eingestuft, aber das stufen wir klarerweise ein als anormal und das ist in diese wetterbedingte Klassifikation berücksichtigt. So, das hat sich nicht geändert eigentlich, in wie wir die Zahlen analysieren und auch wie wir in der Regel über die Zahlen reden. Und dann die letzte Frage war, dass wir uns verbessert haben. Und das Thema ist folgendes. Wir gucken uns immer unsere laufende die Combined Ratio für das laufende Jahr bereinigt um Naturkatastrophe, wetterbedingte Schäden und Großschäden. Und da komme ich zu den Großschäden in einer Sekunde. Wir gucken uns immer diese Zahlen und dann wir bestimmen die sogenannte Basisschadenquote. Und die Basisschadenquote hat sich verbessert. Ich kann Ihnen sagen, sie verbessert um ungefähr 1% verglichen zu der Vorperiode, egal ob wir die 3 Monate nehmen oder die 6 Monate nehmen. Und das ist, das kommt aus unseren Bemühungen, die Profitabilität zu erhöhen, ich würde sagen, über alle Tochtereinheiten. Und dann die Frage war, was sind diese Großschäden? Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Zum Beispiel bei AGCS haben wir im Quartal eine Belastung von 40 Millionen gehabt, so 4-0, aus einem Autosupplier. Und das ist sogar nicht unsere Kunde, aber wenn der Autosupplier nicht liefern kann, da haben wir die sogenannte Contingent Business Interruption, da haben wir 40 Millionen gezahlt. Wir haben auch eine Kumulierung, würde ich sagen, im zweiten Quartal von Großschäden immer bei AGCS in Volumina von 10 Millionen. Wenn man 6-7 von diesen 10 Millionen Schäden hat, plus 40 Millionen, das klarerweise addiert zu einem nennenswerten Betrag.
Eine Nachfrage stellen bitte. Wenn ja. Das sinnvoll ist, Lebensbestände im Ausland in die Rückversicherung zu geben oder sogar zu verkaufen, warum ist das in Deutschland nie sinnvoll? Warum hat der deutsche Markt oder das deutsche Buch bei Ihnen also einen Naturschutz?
So, ich würde Folgendes sagen. Erstens, das Allianzleben ist auch profitabel. So, in dem Sinne sind wir zufrieden mit dem Ergebnis von Allianz Leben. Ich würde Ihnen sogar sagen, viele von unseren OI in der Lebensversicherung sind profitabel. Wir haben uns deswegen dieses Ziel gegeben, vor 3 Jahren, dass die Eigenkapitalrendite über 10% liegen muss. Und wie ich vorher gesagt habe, liegen wir jetzt bei 93%. So, unsere Strategie ist eher gewesen, wir wollen die Rendite über die 10%-Marke schieben. Und da sind wir erfolgreich und da haben wir auch weniger Not, Geschäfte zu verkaufen. Aber es kommt immer wieder, dass ein Portfolio nicht gut ist und da nehmen wir Aktionen. Und da würde ich auch was sagen. Klarweise Deutschland ist unser Heimatmarkt und da haben wir auch eine gewisse emotionelle Anbindung zu unserem Heimatmarkt.
Hat das emotionale Gründe und keine Geschäftsgründe? Sie machen das deswegen, weil Sie eher politische Gründe als Renditegründe.
Und profitabel, ja, profitabel sowieso. Ja, das ist ein profitables Geschäft und wie Sie gesehen haben, wachsen die Beträge, neue Geschäftsmarge ist gut. Die ROI von Allianz Leben ist über 10%, so alle Rentabilitätskennzahlen stimmen.
Danke.
Bitte.
Vielen Dank. Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage von Jean-Philippe Lacour von der ASP. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag, die Herren. Erste Frage zu Frankreich. Sie melden ja einen starken Rückgang des operativen Gewinns, 46%. Können Sie mir vielleicht die Beispiele, also können Sie vielleicht konkret sein, was hat da belastet? Also ich gehe davon aus, es lag an Katastrophen, Naturkatastrophen oder andere. Also können Sie vielleicht hier das beziffern? Und ist das ein Grund für Sorge oder ist es nur einmal so eine Quartalaufnahme und es wird dann besser laufen? Hoffentlich. Zweite Frage. Also der Oliver Bäte wird ja Ende November, ist ja noch weit her, von jetzt wird ja die Strategie des Konzerns erläutern. Also können Sie vielleicht uns ein Stichwort geben? Ist es eine Evolution oder eine Revolution zu erwarten? Vielen Dank.
Ja, so, was Frankreich angeht, im Grunde genommen, was wir in Frankreich gehabt haben, ist einmal ein Effekt aus Naturkatastrophe von 3,3%. Dann haben wir auch 1-2% mehr wetterbedingte Schäden im Vorjahr und der Rest sind Großschäden. So, wir haben einen Kommentar gemacht, wo wir geschrieben haben, insgesamt die Summe zwischen wetterbedingten Schäden und Großschäden sogar fast 9% mehr als im Vorjahr. Es ist Grund zur Sorge, nein. Wir haben auch im ersten Quartal eher normale Ergebnisse gehabt. Es passiert ab und zu, dass wir eine Kumulierung von Großschäden oder von Katastrophen haben. Wenn wir mit der Tochtergesellschaft reden und wir gucken uns die Entwicklung von der unterliegenden Performance, da haben wir keine Grund zur Sorge. Dann was die Ankündigung am Jahresende angeht, so dass eine Revolution sein wird oder eine Evolution, es wird sicherlich eine Evolution sein. Wir haben diese Erneuerungsagenda in 2015 gestartet. Wir sind auch zufrieden mit den Ergebnissen. Und jetzt werden wir im Grunde genommen verstärkt auf das Thema arbeiten. Sie können erwarten, dass Kundenzentrierung im Fokus bleibt. Wir werden noch mehr das Thema Produktivität erheben, auch das Thema Wachstum. Und übrigens, ich bin immer der Meinung, dass Wachstum und Produktivität Hand in Hand gehen. Und dann bei dem Thema Digitalisierung, das wird auch da bleiben, aber wir denken, Thema Digitalisierung hat viel zu tun mit einer Veränderung von Geschäftsmodellen im Sinne von Simplifizierung zum Beispiel. So, das wird sicherlich keine Revolution, das wird eine Evolution sein, wie man auch erwarten sollte.
Ja, vielen Dank. Nur die erste Frage, ich hätte gern konkrete Beispiele gehört, so wie gab es so einen besonderen Sturm oder irgendwas? Ich habe das nicht so ganz im Kopf da. Ja, aber vielleicht kann Herr Groß das nie liefern. Vielleicht
ja, Ich kann, wenn Sie eine Sekunde haben, ich kann Ihnen auch sagen, was war in...
Ja, welcher Sturm, so Belastung verbucht wurde.
Also da müssen wir da wahrscheinlich Totenburg. So, vielleicht können wir in der Zwischenzeit weitere Fragen annehmen. Wir aber zum Beispiel nach Cat in zweiten Quartal in Frankreich. Das ist, wir haben zum Beispiel wie sagt man auf Deutsch, 10 Flat gehabt. Wir haben auch, das ist die 6 Monate Betrachtung übrigens, wir haben auch Stürme gehabt, wir haben Hurricanes in Overseas gehabt und dann wir haben Stürme im Mai und Juni gehabt. So, es gibt eine ganze Menge, da haben wir einen großen Feuerschaden gehabt in Gewerbe und ja, es gibt viele, okay. viele Fälle, ja.
Okay?
Alles klar. Jo, alles klar.
Dann kommen wir zur nächsten Frage.
Vielen Dank. Und nochmals Erinnerung, meine Damen und Herren, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir nehmen jetzt unsere nächste Frage von Steffen Weyer von dpa AFX. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich habe auch noch 2 Fragen. Da geht es um das große Geld. Mit dem Aktienrückkauf haben Sie uns ja jetzt doch etwas früher überrascht, da vor ein paar Wochen, als wir das erwartet hatten, weil Sie ja mal vom Jahresrhythmus gesprochen haben. Ich habe jetzt hier einen Analysten von JP Morgan, der spekuliert schon drauf, dass in Q4 noch ein außerordentlicher Aktienrückkauf kommt. Und das deutet jetzt für mich darauf hin, dass Sie alle erwarten, dass Sie keine größere Übernahme in Sicht haben. Und das sind auch die 2 Fragen. Aktienrückkauf nochmal möglich dieses Jahr? Und wie sieht es mit Übernahmeplänen aus und in welchem Bereich und wo und wie sind Sie da irgendwo dran?
Ja, so wir haben im Laufe von 2018 insgesamt 3 Milliarden Aktienrückkauf. Wir haben letztes Jahr 3 gehabt. Wenn man auch die Dividenden rechnet, sind wir bei 13 Milliarden Ausschüttungen über 18 Monate. So, das bedeutet, ich denke, für das Jahr haben wir schon was geleistet. Was die Zukunft angeht, ich möchte keine Ankündigung machen. So, wie immer werden wir die Optionen abwägen, die wir haben. Die könnten M&A-Optionen haben. Oder auch internes Wachstum. Und da werden wir einfach rechnen, was und wir müssen auch schauen über 2018. Wir müssen auch schauen, was potenziell in dem Pipeline für 2019 ist. Und da werden wir die Entscheidung treffen. Was ist mir wichtig, ist, ich bin fest überzeugt, dass wir wirklich Wert schaffen können, auch ohne M&A. Wenn wir M&A machen können, warum nicht? Aber wir können uns ohne Akquisitionen gut behaupten. Und noch dazu, wir haben Buyback gemacht, aber wir haben auch gleichzeitig, wir haben angekündigt vor einer Woche oder 2 Wochen eine kleine Akquisition in Spanien von Multiassistencia. So wie Sie sehen, wir machen alle beide. Wir machen Akquisitionen, wir machen Buybacks und wir werden immer wieder unsere Optionen offen lassen.
Okay, danke schön.
Gut. Meine Damen und Herren, nochmals zur Erinnerung, ist Stern 1 für Fragen.
Okay, damit hätte jeder noch mal drücken können, wenn jemand noch eine Frage gehabt hätte. Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Schönes Sommer auch.
Und einen schönen Sommer.
Tschüss. Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.